Ja, ich bin gerade auf den YouTube-Channel von Robert Breedlove gestoßen und hab begonnen, dort mir die Interviewserie mit Michael Saylor anzuhören. Die ist schon ein bisschen älter, so 2, 3 Jahre alt, aber sehr interessant für mich. Und es gibt quasi einen Punkt, über den ich mal genauer nachdenken möchte, und das ist nämlich so diese Frage von einer relationalen versus einem absoluten Geldsystem. Also wenn man sagt, dass bisherige Finanzsysteme und vor allem auch das Fiat-System, das wir heute haben, das sind so relationale Systeme, so würde ich das mit meinen eigenen Worten beschreiben. Also ich beziehe mich jetzt gerade auf die Folge Nummer 4 tatsächlich auf dem YouTube-Kanal, und da gibt es sowas wie die Metapher von der Erdumlaufbahn. Also wenn man einen Satelliten hochschießt in die Erdumlaufbahn und von dort aus dann Fotos ins All macht, dann sind so diese ganzen Interferenzen weg, die durch die Luft zustande kommen. Und man hat sozusagen dieses pure Bild. Und so ähnlich, das ist jetzt so diese Idee, ist auch Bitcoin. Und das wäre quasi so eine absolute Qualität, die auf reiner Mathematik beruht und auf klaren Regeln, die für alle einsehbar sind. Und das sind diese ganzen Interferenzen, wenn man sich ein Bild von etwas machen möchte, beispielsweise, was der wirkliche Wert ist von einem Gut, das man kaufen möchte, dann gibt es da quasi keine Verzerrungen, sondern ja, wie wenn man eben durch die Luftschichten ein Foto vom Weltall macht, sondern es ist wirklich die pure Bemessung des wirklichen Werts, den wir mit Bitcoin dann machen können. Und das wäre quasi ein absolutes Geldsystem, so würde ich das in meinen Worten beschreiben. Und dann gibt es auf der anderen Seite sowas wie ein relationales Geld. Das Fiat-Geld oder auch selbst Gold wäre ein relationales Geld, weil oder ein ja, relationales Finanzmittel, Gold oder auch Immobilien und so weiter. Und weil das quasi nicht auf Mathematik beruht, sondern weil das ja immer wieder veränderlich ist, weil man die Regeln immer wieder ändert. Bei Gold ist es auch so, es ist quasi mega schlecht transportierbar. Es gibt auch in bestimmten politischen Konstellationen immer die Gefahr bei Gold, dass es eben ja zum Beispiel konfisziert wird oder weggenommen wird oder ja, dass man halt einfach Wert nicht über lange Zeit speichern kann, monetären Wert nicht länger speichern kann, weil sozusagen beispielsweise eben die politische Situation sich verändert und weil das quasi immer relational ist zu den Menschen, die gerade Macht haben, unter anderem, also dazu, aber auch zu ja, anderen Aspekten wie ja, beispielsweise bei Gold auch natürlich die Vorkommen von Gold, also wo man neues Gold findet, das dann geschürft wird. Also es gibt ganz viele Faktoren, die das Ganze relational machen. Ja, und das führt dazu, dass man quasi den Wert einer Sache eben nicht so klar benennen und nicht so klar ausdrücken kann mit Hilfe dieser Sprache Geld, ja, was ja auch eine Sprache ist, ein Kommunikationsmedium, dass ich sagen kann, dieses Objekt ist genau 5 Euro wert. Ja, aber wenn Euro an sich beispielsweise inflationiert wird, dann was ist das dann für eine Aussage? Also langfristig gesehen ist diese Aussage nicht so wirklich viel oder nicht so genau. Ja, ist nicht so viel wert oder nicht so genau, sondern ist einfach wie so ein Gummiband, das sich immer mal dehnt oder mal zusammenzieht. Und auf dem Gummiband ist aber quasi so die Maßeinheit. Und was ist dann diese Maßeinheit eigentlich wert? Und das ist so der grundlegende Unterschied. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, infolge dessen, dass ich mir diesen YouTube-Aufzeichnung angeschaut habe, ist, ob eigentlich ein absoluter Maßstab, ob das überhaupt so was Gutes ist. Weil in der Natur verändert sich ja auch ständig alles. Also ist es nicht so was, also ist es nicht eigentlich hilfreich, Maßstäbe anzupassen? Das ist so die Frage, die mich gerade beschäftigt. Und ich meine damit jetzt nicht so, dass im Sinne der MMT, der Modern Monetary Theory, dass man halt alles machen kann, was man will. Also das will ich jetzt damit nicht ausdrücken. Aber dennoch gibt es eigentlich Nachteile eines starren, auf Mathematik beruhenden Geldsystems. Und wenn ich mir diese Frage jetzt mal so selber stelle, muss ich mal ein bisschen so auch nachfühlen und mal so ein bisschen tiefer rein leuchten. Ja, wie ist denn das eigentlich mit starren Systemen? Also bei mir ist es so, dass ich mit starren Systemen meistens eher ein Problem habe. Also wenn Regeln zu klar sind, dann gibt es bei mir häufig so einen Widerstand. Und andererseits natürlich, so ein Widerstand ist meistens auch eine Lebendigkeit. Also ich kenne das aus meinem beruflichen Kontext, dass wenn ich sehr klare Regeln bekomme, dann werde ich auch kreativ. Also das war schon immer so, dass ich dann beispielsweise, also ich bin in meinem eigentlichen Beruf, habe ich viele Jahre an der Uni gearbeitet als Dozent und da gibt es quasi das Modulsystem und Prüfungsordnungen und so weiter. Und das sind auch, ich habe das immer als relativ starre Regelsysteme erlebt. Und ja, und das hat mich meistens kreativ gemacht, aber es hat mich verdammt viel Kraft gekostet. Und die Frage ist, wie viel Starrheit braucht man wirklich? Also, oder wie viele Regeln braucht man wirklich? Das ist, wenn ich das jetzt auf Bitcoin beziehe oder auf diese Frage von absoluten versus relationalen Geldsystemen, dann würde ich sagen, naja, okay, lassen wir uns mal ein auf diese Vorstellung von einem absoluten Geldsystem, also wo man nicht einfach irgendwie aus politischen Gründen irgendwie so dran rumtrickst. Okay, aber wie viele Regeln braucht es dann wirklich? Ist Bitcoin einfach genug, dass dadurch Freiraum und Kreativität entsteht, ohne dass es super anstrengend wird? Oder ist es auch schon zu komplex? Und im Grunde genommen, naja, wir haben ja eigentlich als Regel so diese Zahl von 21 Millionen, also dass es eben eine begrenzte Anzahl an Bitcoin gibt und die wird wahrscheinlich sich auch nicht ändern. Also gehe ich mal davon aus, dass dafür keine Mehrheit quasi gefunden werden wird. Ja, das ist vielleicht sogar die einzige Regel, die wirklich eine Rolle spielt. Und naja, wobei, wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke, auch das Difficulty Adjustment, also dass quasi die Mining-Schwierigkeit angepasst wird und so angepasst wird, dass die Zeit, bis zu der ein neuer Block gefunden wird, im Durchschnitt immer 10 Minuten beträgt. Das ist eine zweite Regel. Und dann, was gibt es noch? Vielleicht gibt es noch weitere Regeln. Aber nehmen wir mal diese beiden. Also ein absolutes Geldsystem, das eine klare Begrenzung hat und das auch eine klare, auch die Blockgröße, ja, fällt mir jetzt auch noch ein als Regel, das ist auch klar definiert. Also eigentlich sind es ja so diese Variablen, die gesetzt sind und die auch in der Version 0,1 schon gesetzt waren von Bitcoin, also von der Software vor 14 Jahren. Und ja, das ist eine offene Frage. Also helfen diese Regeln dazu, dahingehend, dass man frei atmen kann und dass man erfindungsreich wird und dass die Kreativität angeregt wird? Oder sind es Regeln, starre Regeln, die eher erstickend wirken und die ja, Kreativität verhindern? Also ich merke so, wenn ich darüber nachdenke, über diese Frage, ich kann wirklich so hin und her switchen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mal das genau, ich nehme mal jetzt mal die genau gegenteilige Position ein, zu dem, was ich eigentlich glaube, weil eigentlich glaube ich, dass es wirkt, dass das gut ist, aber ich möchte mich so selbst mal challengen und möchte mal versuchen, mal genau die gegenteilige Perspektive einzunehmen. Und das würde ja bedeuten, okay, setzen wir beispielsweise eine dieser Regeln außer Kraft. Sagen wir zum Beispiel 21 Millionen. Das öffnen wir und machen so wie im Fiat-System, dass quasi zeitweilig auch mehr als 21 Millionen Bitcoin existieren können. Also so wie das halt gemacht wird, wenn ein Kredit geschöpft wird im Fiat-System, dann wird das Geld ja auch neu erschaffen für eine gewisse Zeit, so lang, bis der Kredit eben zurückgezahlt wird. Ja, dann verschwindet es auch wieder, aber so in dieser Zeit, quasi in der Zwischenzeit, ist einfach dann mehr im Umlauf. Und eines der Probleme im Fiat-System ist ja letztlich, dass die Rate, mit der neue Kredit oder neues Geld in Umlauf gebracht wird, größer ist als die Rückzahlungsrate und deswegen wird ja das ständig erweitert. Das ist ja die eigentliche Problematik, so wenn man es mal prozesshaft versteht. Okay, und wenn wir jetzt sagen, im Grunde genommen ist das ja auch gut für eine Wirtschaft, weil gerade das auch Kreativität erzeugt, dahingehend nämlich, dass ein Vorschuss gegeben wird für jemanden beispielsweise, der eine Geschäftsidee hat und eine Firma gründen möchte und dafür einen Kredit nimmt und dafür schaffen wir quasi neues Geld aus dem Nichts. Und das wäre ja so eine Regeländerung und die erzeugt Kreativität. Ja, und das würde ja quasi nicht dem Bitcoin-Ethos entsprechen. Also, dass wir hier diese Regel aufheben und in die Öffnung gehen, in die Öffnung dieses Starren. Also, dass wir es nicht starr belassen. Aber dann müsste quasi, und das wird mir jetzt gerade klar, dann müsste eigentlich sozusagen, wenn man das so machen würde mit Bitcoin, dann müsste eigentlich ja die Rückzahlungsrate genau gleich groß sein wie die Neuschöpfungsrate. Also damit es nicht sich eben immer weiter aufbläht, so wie wir das im Fiat-System haben, also, sondern es müsste immer, Eingang und Ausgang müsste genau gleich groß sein. Ja, dann würde das vielleicht sogar funktionieren. Also das wäre ja dann eigentlich so ein Hybridgeld, eine Mischung aus Bitcoin und Fiat-Geld, was so die besten Eigenschaften von jedem dieser zwei Systeme vereint. Also diesen Vertrauensvorschuss, der im Kredit steckt, gleichzeitig trotzdem mit der festen Begrenzung der absoluten Zahl, also dass das Absolute dann doch beibehalten werden kann. Aber irgendwie so ganz wohl ist mir nicht dabei. Also merke ich auch, wenn ich das so formuliere, ja, jetzt kippe ich wieder zurück in meine eigentliche, also jetzt habe ich quasi mal den Advocatus Diaboli gespielt und bin mal in die Gegenposition reingegangen, aber ich merke, jetzt kippe ich so wieder zurück und merke so ein gewisses Unbehagen an dieser Vorstellung, dass man zeitweilig mehr Bitcoin erzeugt, weil dann bin ich ja genau wieder in diesem Fahrwasser und letztlich, also wie soll ich das denn kontrollieren, dass die wieder auch zurückgezahlt werden, also dass die nicht länger im Umlauf bleiben und dass nicht mehr pro Zeiteinheit, also pro Jahr zum Beispiel, dann mehr neue Bitcoin geschöpft werden aus dem Nichts als zurückkommen und wieder rausgestrichen werden in einem dezentralen Netzwerk. Also wer soll denn darüber bestimmen? Also eigentlich geht das nicht technisch. Also ich, ja, jetzt fällt diese Idee gerade wieder in sich zusammen. Und ein zweiter Gedanke ist, naja, natürlich gibt es ja Kredite trotzdem. Also man kann ja auch Bitcoin verleihen, die man selbst besitzt. Und ja, dann ja, ein Argument quasi, das immer wieder auch bei Roman, beim Blocktrainer gebracht wird in dem Kontext, ist, dass man halt dann wirklich gute Ideen braucht, wirklich gute Geschäftsideen, dass das halt alles nicht so leicht und locker sitzt, so diese Finanzierung, sondern dass man dann halt nur dann wirklich einen Kredit bekommt, auch mit sehr hohen Zinssätzen dann entsprechend, wenn man halt wirklich eine saugute Idee hat. Also ich weiß nicht, irgendwie bräuchten wir eine ganz andere Wirtschaft, eine ganz andere Wirtschaftsform, vielleicht sogar sowas Gemeinwohlökonomisches, was ja eigentlich auch erstmal so diesem libertären Denken der österreichischen Schule, aus dem Bitcoin ja stammt, auch eher widerspricht oder nicht so ganz leicht zusammen gedacht werden kann. Aber vielleicht kann man sich so vorstellen, vielleicht gibt es ja sowas wie eine gemeinschaftliche Kasse, in der ein bestimmter Betrag von Bitcoin liegt. Also man wirft zusammen und wenn jemand aus dieser Gemeinschaft dann eine gute Idee hat, dann finanziert man das gemeinsam. Ja, und es ist so ein bisschen was anderes dann, als wenn man zu einer Bank geht und dort sich zum Beispiel einen Kredit bewilligen lässt. Ja, dann trägt die Gemeinschaft das Risiko und verleiht auch den Kredit an diese Einzelperson. Und das müsste aber dann auch irgendwie wahrscheinlich so sein, dass dann auch die Gemeinschaft an den Gewinnen beteiligt wird, sofern dieses Geschäftsmodell dann erfolgreich ist. Ja, also jetzt bin ich irgendwo hingekommen, was ich nicht so vorhergesehen habe. Also mein Ausgangspunkt war ja relationales versus absolutes Geld oder ein Geldsystem, das auf Mathematik beruht und an dem man nicht rumtricksen kann, versus ein Geldsystem, ja, wo man ein bisschen tricksen kann und neues Geld einfach so erschaffen kann aus dem Nichts. Und dann habe ich so eine Schleife gemacht, wo ich dachte, ja, aber man könnte das ja bei Bitcoin auch machen, aber bin eigentlich da in eine Sackgasse gekommen, gedanklich. Und eigentlich am Ende, jetzt bin ich dann eher zu so einem gemeinwohlökonomischen Verständnis gelangt, wo man halt schon mit starren Regeln, also mit diesem absoluten Geldsystem arbeiten könnte und dann diese kreativitätserzeugende Eigenschaft vielleicht dadurch erzeugen kann, dass man gemeinsam Risiken trägt und dann Kredite beispielsweise eben nicht aus dem Nichts erzeugt, also Bitcoin-Kredite, sondern halt aus einem Topf, den man gemeinsam hält. Und ja, das wäre gut, glaube ich, weil dann, wenn mehrere Menschen darüber entscheiden, in dieser Gemeinschaft, wofür Geld ausgegeben wird, ja, das ist ja immer gut, wenn Menschen gemeinschaftlich über eine Sache entscheiden können. Das ist ja auch Demokratie letztlich oder Soziokratie vielleicht sogar, dass man mehrere Perspektiven einbringt und daraus dann einfach substanziell nachhaltigere Geschäftsideen auch entwickelt. Ja, mehrere Menschen, die kooperieren, haben einfach bessere Ideen, weil es einfach mehr Pro-Kontra-Argumente gibt, weil es mehr Diskussionen gibt, weil man sich einigen muss. Und wenn es quasi kein Fiat-Geld mehr gäbe, ja, dann muss man sich auch wirklich einigen und dann wären die starren Regeln auch wieder hilfreich. Im Fiat-System gibt es immer eine Ausweichmöglichkeit, wo man eigentlich sich nicht einigen muss, sondern ja, wo man tricksen kann. Aber wenn wir so ein hartes Geld hätten, ein absolut hartes Geld, dann muss man sich einigen, dann muss man Ideen wirklich gut durchdenken. Naja, ihr seht, ich komme am Ende jetzt doch wieder bei meiner eigentlich einen sehr starken Pro-Bitcoin-Position heraus. Wenn ihr Gedanken habt, also wenn du das jetzt angehört hast, diese Podcast-Folge oder ja, diesen Tagebucheintrag, das ist ja eher für mich so eine Art Nachdenktagebuch, wo ich mal selbst über Dinge laut denke. Und wenn du jetzt aber dir das angehört hast und mich nochmal challengen möchtest, dann mach das gerne, schreib mir gerne, dann ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen, ja, weiterdenken.